ARD.
Wo man dann denkt, erreiche ich das Rentenalter? Wie oft macht die Leber diese Zwischenfälle noch mit? War dann auch wirklich so, dass es auch meinen ganzen Alltag beherrscht hat? Irgendwo war ja dann schon immer die Angst und Gefahr da, wann passiert es das nächste Mal?
Das ist Christian Carrier und er spricht hier von der Angst, der Panik, die ihn über viele Jahre verfolgt, gepackt und nicht mehr losgelassen hat. Irgendetwas greift immer wieder seinen Körper an, seine Leber, und bringt ihn in Lebensgefahr.
Und seinen Ärzten ist klar, dass es dafür irgendwie einen einzigen Auslöser geben muss. Sie suchen händeringend danach, finden ihn aber nicht. Das ist sowohl für den Christian Carrier frustrierend als auch für seine Ärzte. Das Einzige, was klar zu sein scheint, ist, dass sie es mit irgendeiner Form von Gift zu tun haben.
Und damit hallo. Klasse, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Abenteuerdiagnose, dem einzigen Medizin-Krimi-Podcast hier in der ARD-Audiothek. Bei uns hört ihr unglaubliche Diagnosegeschichten von Menschen, deren merkwürdige Symptome die Ärzte und Ärztinnen vor ein Rätsel gestellt haben. Euch erwartet heute wieder eine spannende Fahndung, wie in einem Kriminalfall. Ihr dürft natürlich miträtseln. Und wenn ihr es nicht schon getan habt, dann abonniert uns doch gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Mein Name ist Anke Christians, ich arbeite als Medizinredakteurin beim NDR. Und bei mir im Studio ist heute wieder Volker Arendt. Er hat diese Geschichte recherchiert und mit Christian Carrier, dessen Ehemann Lars Ring, und den beteiligten Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Hallo Volker.
Hallo Anke.
Du hast gerade gesagt, alles hat mit einer Art Gift zu tun. Das macht mich natürlich extrem neugierig. Sind wir heute bei Arsen und Spitzenhäubchen?
Also ich kann dir versprechen, das hat weder mit Arsen noch mit Strychnin oder Zyankali zu tun. Aber es wird auf alle Fälle spannend.
Bevor wir in die Geschichte einsteigen, erzähl uns doch ganz kurz, mit wem wir es heute zu tun haben. Wer ist Christian Carrier? Was ist das für ein Typ?
Christian Carrier ist 45 Jahre. Die Geschichte liegt schon ein bisschen zurück. Als das beginnt, ist er 38. Und er ist gelernter Versicherungskaufmann, arbeitet damals in der Personalabteilung eines Kasseler Unternehmens. Ich habe ihn als einen fröhlichen, impulsiven Menschen erlebt, der gerne und viel erzählt, auch gerne unter Leute geht, feiert und das Leben genießt. Aber diese ständige, drohende Gefahr, die über ihm schwebt und das über Jahre, die hat ihn durchaus auch dünnhäutig und mürbe gemacht. Sein Ehemann, Lars Ring, ist 43 Jahre. Die beiden wohnen zusammen in der Nähe von Kassel. Die beiden reisen gerne und viel, das ist ihr größtes Hobby. Ja, und Lars Ring selber ist so der besonnene, ruhigere Part bei den beiden, so würde ich das mal beschreiben.
Okay, lass uns einsteigen. Wann haben sich die ersten Anzeichen dieser mysteriösen Vergiftung gezeigt?
Also das Ganze beginnt nach einem Urlaub und man kann tatsächlich in dem Fall sagen, aus heiterem Himmel. Also Christian Carrier kommt morgens zur Arbeit, will loslegen, hochmotiviert ans Werk gehen und kommt mit einer Kollegin ins Gespräch. Ja, und an das erschrockene Gesicht von der Kollegin kann er sich noch recht gut erinnern.
Man geht einmal ins andere Büro zum Schnuddeln, sagen wir in Nordhessen, ne? Und dann sagte sie, Mensch Christian, was ist mit dir los? Geht's dir gut? Du bist gelb.
Nach dem Urlaub will man dann ja eigentlich hören, wow, bist du braun geworden, du siehst super erholt aus, aber gelb?
Also gelb ist man natürlich nicht so gerne, wenn man aus dem Urlaub kommt. Und das war dem Christian Carrier und seinem Mann Lars bisher auch gar nicht aufgefallen. Aber als er dann selber die gelben Augen und die gelbliche Haut im Gesicht sieht, erschreckt er sich natürlich. Er lässt alles stehen und liegen und verlässt die Arbeit und macht einen Termin bei seiner Hausärztin Margarete Bunnemann.
So eine Gelbfärbung von Haut und Augen, das sind ja ganz typische Symptome einer Gelbsucht. Mediziner sprechen dann von Ikterus. Dabei wird ein Abbauprodukt des Blutfarbstoffs, Hämoglobin, das Bilirubin, in die Schleimhäute und die Haut eingelagert. Und das führt dann zu dieser typischen Gelbfärbung.
Und so eine Störung im Bilirubinstoffwechsel, die wird häufig durch Probleme an der Leber verursacht. Meistens ist das eine Entzündung, also so eine Hepatitis, das kennen, glaube ich, auch viele. Aber die Gelbfärbung ist nur ein Symptom, hinter der auch noch ganz andere Krankheiten stecken können, zum Beispiel an den Gallenwegen.
Und die Frage ist jetzt, was steckt bei Christian Carrier dahinter? Konnte seine Hausärztin das denn schnell herausfinden?
Margarete Bunnemann nimmt den Blut ab und lässt die Leberwerte überprüfen. Denn die geben als erstes einen wichtigen Anhaltspunkt, ob die Leber normal arbeitet oder ob das Organ krank ist. Allerdings dauert das ein bisschen, bis die Ergebnisse aus dem Labor vorliegen. Deswegen fährt Christian Carrier erstmal wieder nach Hause und wartet dort auf das Untersuchungsergebnis. Er rechnet damit, dass es erst am nächsten Tag kommt, aber schon am gleichen Abend läutet dann plötzlich das Telefon und am Apparat ist eine aufgebrachte Margarete Bunnemann. Und zwar ist es so, dass die Leberwerte von Christian Caillé so hoch sind, dass er sofort in ein Krankenhaus fahren muss.
Normalerweise sind die Werte so immer so zwischen 40 und 50 und er hatte halt 4.500, also 100-fach eigentlich fast sogar. Also das ist schon eine massive Reaktion.
Was bedeuten denn so extrem hohe Werte? Was passiert da gerade in der Leber?
Also in den Leberzellen stecken ganz viele Enzyme, die im Körper oder im Stoffwechsel genauer alle möglichen Aufgaben haben. Wenn jetzt so eine Leberzelle zerstört wird, zum Beispiel durch eine Krankheit, gelangen diese Enzyme in den Blutstrom und dort kann man die dann in Form von Leberwerten nachweisen. Also es sind eigentlich die Enzyme aus den Leberzellen, die man dann im Blut nachweisen kann.
Das bedeutet, je mehr von diesen Enzymen im Blut zirkulieren und je höher die Leberwerte sind, desto mehr Leberzellen müssen abgestorben sein.
Und genau das ist auch das, was die Hausärztin Margarete Bunnemann in dem Moment so nervös macht, ist klar. Also irgendwas scheint Christian Caillés Leberzellen anzugreifen und zwar ziemlich heftig. Er fährt zusammen mit seinem Mann Lars noch am gleichen Abend ins nächstgelegene Krankenhaus und zwar ins Klinikum von Kassel. Und da kommt er auf die Station von einem Leberspezialisten, der heißt Professor Frank Schuppert. Und auch dem ist sofort klar, dass Christian Caillés Leber in großer Gefahr ist.
Wenn das quasi von null da hochschnellt, dann weiß man, das ist richtig ein akutes Problem. Und das kann ja auch mal im schlimmsten Fall bis zum völligen Leberausfall weitergehen.
Ein völliger Leberausfall bedeutet akute Lebensgefahr. Die Leber ist ja unser zentrales Stoffwechselorgan, das zum einen super viele lebenswichtige Stoffe bildet, wie die Galle, Cholesterin, auch Gerinnungsfaktoren. Und zum anderen für den Körper giftige Stoffe, wie zum Beispiel Alkohol, in harmlose umwandelt. Mhm. Was macht Frank Schuppert denn jetzt? Er muss ja möglichst schnell herausfinden, was Christians Leber da so zusetzt.
Ja, dem Professor sitzt die Zeit sprichwörtlich im Nacken und deswegen nimmt er dem Christian Caillé sofort Blut ab und lässt darin nach den wahrscheinlichsten Ursachen für so einen Leberschaden suchen. Und das sind in allererster Linie Entzündungen durch Viren.
Also die typische Hepatitis, die Leberentzündung.
Und weil die Leberwerte bei Christian Caillé so ungewöhnlich stark erhöht sind, lässt er das Blut außerdem noch auf Autoantikörper hinscannen.
Er sucht nach einer Autoimmunerkrankung. Er hält es also für möglich, dass das Immunsystem, die Abwehrkräfte von Christians Körper, sich gegen das eigene Lebergewebe richten. Mhm. Was kommt bei diesen Tests auf Viren, Krankheitserreger und Autoantikörper raus?
Fehlanzeige, also es kommt nichts raus, schlicht und ergreifend. In dem Blut findet das Labor weder Hinweise auf eine Infektion mit Viren oder seltenen Bakterien, noch entdeckt es Spuren von diesen Autoantikörpern. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sich das Zellsterben in der Leber dramatisch weiter ausbreitet. Und zwar hat der Professor inzwischen Christian Caillés Leber punktieren lassen. Und aus der Pathologie bekommt er dann kurz danach wirklich beunruhigende oder besser sogar noch unheimliche Nachrichten.
Der Pathologe sagte uns erstmal, 50% der Leber ist Nekrose, sprich tote Zellen. Das ist ja heftig, wenn man sich vorstellt, dass die Leber erstmal anzunehmenderweise am Anfang gesund war. Und er hat uns auch gesagt, es riecht nach irgendeinem Gift, einer Substanz von außen.
Es riecht nach Gift. Meint der Pathologe das metaphorisch?
Die Spuren an den Zellen deuten eindeutig auf den Einfluss von irgendeinem Gift hin. Allerdings gibt es auf den ersten Blick nichts, was dafür in Frage kommen würde. Also die Ärzte haben Christian Caillé natürlich zu dem Zeitpunkt schon ausführlich befragt. Und ja, also er ernährt sich ausgewogen und gesund. Er trinkt überhaupt keinen Alkohol, das hat er noch nie gemacht. Und eine chronische Erkrankung hat er auch nicht, weswegen er zum Beispiel regelmäßig Medikamente schlucken müsste, die die Leber unter Druck setzen könnten.
Lass uns noch mal kurz auf das zurückkommen, was Frank Schuppert da gerade noch erzählt hat. 50% des Lebergewebes sind bei Christian Caillé bereits abgestorben. Mhm. Das klingt enorm viel. Wie brenzlig ist das? Hat der Arzt jetzt überhaupt noch genug Zeit, um diesem Rätsel auf den Grund zu gehen?
Also er steht tatsächlich mit dem Rücken zur Wand. Deswegen tut er jetzt erstmal alles, um seinen Patienten irgendwie zu stabilisieren. Und dafür gibt er ihm hochdosiertes Cortison, weil er da erhofft, dass dadurch das Geschehen an der Leber erstmal beruhigt wird. Auch wenn er den Grund für alles noch gar nicht kennt. Cortison unterdrückt effektiv die Entzündungsprozesse im Körper und auch bei Christian Caillé schlägt das Mittel tatsächlich an.
Das ist ja schon mal enorm beruhigend. Es sterben also keine weiteren Leberzellen mehr ab. Mhm. Aber was ist mit den 50%, die schon nekrotisch, also zerstört sind?
Habe ich die beteiligten Ärzte damals im Interview natürlich auch gefragt. Und die Hausärztin Bunnemann hat mir dazu die klarste Antwort gegeben.
Die Leber ist ein unglaublich erstaunliches Organ mit einer Wahnsinnsregenerationsfähigkeit.
Also die Regenerationsfähigkeit des Lebergewebes ist wohl so enorm, dass sich die Leber auch nach einem Schaden von 50%, er kann sogar noch höher liegen, im Laufe der Zeit wieder ohne weiteres vollständig erholen kann.
Also ein echtes Wunderorgan. Mhm. Läuft die Regeneration denn auch bei Christian Carrier so gut ab?
Mhm, tut sie. Also nach 2 Wochen darf Christian Carrier sogar schon wieder nach Hause, weil sich seine Leberwerte so gut gebessert haben und auch weiterhin ständig bessern. Zu Hause in Hof Geismar dauert es dann noch 4 Monate, aber dann ist seine Leber wieder auf dem alten Stand, kann man sagen.
Ist denn inzwischen klarer, was genau seine Leber so heftig angegriffen hat? Haben die Ärzte und Ärztinnen das im Nachhinein weiterverfolgt?
Also es gibt auf jeden Fall schon eine Theorie dazu. Und zwar hat Professor Schuppert den Christian Carrier vor der Entlassung aus dem Krankenhaus nochmal eingehend befragt. Einfach um rauszufinden, was für ein Gift das sein könnte, was zu dieser heftigen Leberentgleisung geführt hat. Christian Carrier erinnert sich so an die Vermutungen der Ärzte.
Die Erklärung damals in 2014 im Klinikum Kassel war, ich hatte 3 Wochen vorher die Hepatitis B-Impfung bekommen. Und dann hat man vermutet, dass mein Körper irgendwie auf diese Impfung reagiert hatte.
Volker, ist das denn möglich, dass die Hepatitis-Impfung, also die Impfung gegen eine Leberentzündung, quasi als Nebenwirkung dazu führt, dass ein solcher Leberschaden auftritt?
Fand ich auch schwer zu glauben. Ich habe dann mal nachgeguckt, aber auch in der Literatur ist von solchen Nebenwirkungen nichts zu lesen. Ich habe natürlich auch noch mal die beteiligten Ärzte gefragt und auch da hat Margarete Bunnemann das Ganze wieder gut auf den Punkt gebracht.
Also wenn ich was gelernt habe in meiner Zeit als Medizinerin, ist, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Gibt es sicherlich. Ich persönlich habe es noch nie erlebt bei dieser Impfung.
Gut, dann lassen wir das wohl erstmal so stehen, als, ich sag mal, ungewöhnliches, aber theoretisch für die Ärzte in dem Moment denkbares Szenario. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende.
In den nächsten 2 Jahren ist erstmal alles so, wie es früher war. Christian Carrier und Lars fahren zusammen so oft sie können in den Urlaub und genießen ihr Leben. Aber nach den 2 Jahren überfällt ihn dann plötzlich wieder so eine Attacke. Auch die kommt wieder völlig unerwartet, also wirklich aus heiterem Himmel.
Also wieder gelbe Augen, wieder gelbe Haut, wieder erhöhte Leberwerte.
Genau, diesmal ahnt Christian Carrier natürlich sofort, was Sache ist und fährt wieder ins Krankenhaus. Da trifft er auch wieder den Leberspezialisten Frank Schuppert und der konnte sich noch gut dran erinnern, was ihm im Kopf rumging, als er den Christian Carrier zum 2. Mal auf seiner Station gesehen hat, denn da hat er gar nicht mitgerechnet.
Wieder stationär mit dem im Prinzip identischen Bild. Die Leberwerte waren nicht ganz so hoch, aber auch sehr hoch und dieselbe Diskussion ging los. Wodurch kommt das?
Um jetzt anzuknüpfen an die Vermutung der Ärzte, hat Christian denn auch dieses Mal kurz vorher eine Hepatitis-Impfung bekommen?
Nee, hat er nicht. Also diese Hypothese ist damit tatsächlich vom Tisch, aber diesmal stolpern die Ärzte über einen anderen möglichen Übeltäter. Und zwar hat Christian Carrier 2 Wochen vor seiner Einlieferung eine heftige Nasennebenhöhlenentzündung gehabt. Und dagegen hat er ein Antibiotikum geschluckt.
Und Antibiotika können, wie andere Medikamente auch, Nebenwirkungen hervorrufen. Und weil die Leber das Organ ist, das Medikamente verstoffwechselt und abbaut, treten hier auch häufig Medikamentennebenwirkungen auf. Im schlimmsten Fall in Form von Leberfunktionsstörungen oder auch mal richtigen Leberschäden.
Mhm. Ich habe das auch extra nochmal nachgelesen. Es ist zwar äußerst selten, dass ein Antibiotikum so schwer auf die Leber schlägt, aber es kommt tatsächlich manchmal vor. Frank Schuppert und sein Team gehen jetzt auf jeden Fall davon aus, dass Christian Carriers Leber einfach generell empfindlicher ist als andere Lebern. Das wäre dann auch der gemeinsame Nenner von dem Ganzen. Also die Leber von Christian Carrier reagiert einfach auf manche Stoffe viel sensibler als die Leber von anderen Menschen.
Und dann habe ich natürlich auch so ein bisschen mit auf den Weg bekommen, immer vorsichtig sein mit Medikamenten, die Leber halt so wenig wie möglich belasten.
Es gibt also offenbar Stoffe, die bei Christian Carrier zu einer Leberentgleisung führen können. Sein Problem ist natürlich, er weiß nicht genau welche. Also er ist verunsichert. Er weiß nicht, um was für Substanzen er einen Riesenbogen machen muss und ob und wann es wieder losgeht bei ihm. Natürlich versucht er in den nächsten Jahren möglichst kaum noch Medikamente einzunehmen. Vielleicht meine Kopfschmerztablette, aber die Angst sitzt ihm trotzdem ständig im Nacken.
Das kann ich total gut nachfühlen. Früher oder später ist man ja doch mal vielleicht erkältet oder hat Rückenschmerzen. Und dann jedes Mal überlegen müssen, nehme ich jetzt was dagegen und was nehme ich?
Christian Carrier hat da aber seine ganz eigene Methode entwickelt, um mit der Angst besser klarzukommen.
Und da habe ich dann angefangen, eine Liste zu machen von den ganzen Alltagssachen, die man halt vielleicht mal braucht. Also tatsächlich angefangen vom Nasenspray bis hin zu irgendwelchen Lutschtabletten, die man mal genommen hat, wenn man Halsschmerzen hatte, ne?
Trotz aller Vorsicht und auch dem akribischen Dokumentieren von allen Sachen, die er zu sich genommen hat, kommt es immer wieder zu diesen Leberentgleisungen. Also immer wieder gelbe Haut, gelbe Augen, schlechte Leberwerte. Immer wieder muss Christian Carrier deswegen natürlich auch ins Krankenhaus. Und es gibt auch immer wieder neue Verdächtige, neue Vermutungen, was zu diesem Leberzellsterben geführt haben könnte. Und das sind eben meist die Stoffe, die Christian Carrier vorher in seinem Medikamentenbüchlein notiert hat.
Dann erzähl doch mal genauer, was stand da alles drin?
Also einmal hatte Christian Carrier vor so einer Episode zum Beispiel ein harmloses Mariendistelpräparat genommen. Das ist ein pflanzliches Mittel eigentlich zur Stärkung der Leber sogar. Ein anderes Mal hat er einen grippalen Infekt gehabt und den mit einfachen Mitteln aus der Apotheke bekämpft. Also er hat was gegen die Kopfschmerzen genommen, er hat aber auch einen pflanzlichen Erkältungssaft genommen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und einmal ist es sogar passiert, ohne dass er sich erinnern kann, irgendwas vorher eingenommen zu haben. Und zwar war das direkt vor der Hochzeit der beiden.
Und damals hat man es dann drauf geschoben, das war Aufregung und keine Ahnung, Stress und sowas würde auch die Leber belasten.
Das stelle ich mir ja wirklich sehr frustrierend vor. Also Substanzen wie die Medikamente, die kann man ja vielleicht noch vermeiden. Aber wenn die Leber möglicherweise sogar auf so ein tolles, emotionales Ereignis wie die eigene Hochzeit so heftig reagiert mit so einer Attacke, auf solche Ereignisse will ich ja nicht für den Rest meines Lebens verzichten. Wie geht Christian Carrier denn mit diesem Verdacht um?
Er ist noch mehr verunsichert, als er vorher war. Also wann ist emotionaler Stress so schlimm, dass ihm der wieder auf die Leber schlägt? Das kann er nur ganz schwer selber abschätzen und das macht ihm natürlich Angst. Aber nicht nur das, da ist noch was anderes, was ihn bedrückt. Und zwar hat das mit der Regenerationsfähigkeit von dem Lebergewebe zu tun. Inzwischen hatte Christian Carrier ja 6 von diesen Attacken und ist jedes Mal mit kritischen Leberwerten bei Professor Schuppert im Klinikum eingeliefert worden und musste da jedes Mal notfallmäßig mit Cortison behandelt werden. Und nach eben so vielen solcher Attacken hat die Leber dann doch Schwierigkeiten, sich wieder zu regenerieren. Also die Ärzte haben regelmäßig Leberscans gemacht und die zeigen einfach, dass sich das Lebergewebe bei Christian Carrier mehr und mehr umwandelt in Bindegewebe.
Es ist dummes Gewebe, ja. Das heißt, die Leber hat ein Problem, dann ihre Funktion als Leber auszuüben. Und er war auf einer F3-Fibrose. Das heißt, er war eine Stufe vor einer Leberzirrhose.
Leberfibrose, das bedeutet, das Lebergewebe wird nach und nach zu Bindegewebe umgebaut. Da gibt es mehrere Stufen, sogenannte Fibrosegrade von F0, das ist so die gesunde Leber, bis hin zu F4. Das ist dann schon die gefürchtete Leberzirrhose. Und die ist gefährlich, weil dann so viel, wie Frank Schuppert das sagt, dummes Bindegewebe in der Leber ist, dass sie ihren vielen lebenswichtigen Funktionen nicht mehr nachkommen kann. Und das Schlimme ist, wenn die Leber erstmal dieses Stadium der Zirrhose erreicht hat, dann kann man die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Bis zur Stufe F3 kann sich das Lebergewebe noch erholen und regenerieren, aber ab F4 geht das nicht mehr.
Und dann bleibt bei dem Patienten eigentlich nur noch die Lebertransplantation. Und genau das ist es auch, was Christian Carrier schwer zu schaffen macht, klar. Also er weiß auf der einen Seite immer noch nicht genau, was das alles ist, was bei ihm so eine Attacke auslösen kann. Fest steht aber auf der anderen Seite, dass schon die nächste fatal für ihn sein kann.
Weil die nächste Attacke, die nächste Entgleisung der sprichwörtliche Tropfen sein könnte, der das fast zum Überlaufen bringt.
Lass uns mal hören, was Christian Carrier und Lars Ring damals dazu gesagt haben.
Er steigert sich gern dann ein bisschen rein. Ja, und das, dann kommt er in so eine Spirale, wo es dann immer mehr drüber nachdenkt und immer mehr grübelt.
Wo man dann denkt, erreiche ich das Rentenalter? Wie oft macht die Leber diese Zwischenfälle noch mit? War dann auch wirklich so, dass es auch meinen ganzen Alltag beherrscht hat? War dann auch in psychologischer Behandlung? Einfach um so ein bisschen zu lernen, wie gehe ich jetzt damit um? Weil, wie gesagt, irgendwo war ja dann schon immer die Angst und Gefahr da. Wann passiert es das nächste Mal?
Auf jeden Fall super, dass er sich da professionelle Unterstützung geholt hat. Sowas kann total wertvoll und hilfreich sein, um mit solchen schlimmen Krankheitserfahrungen und auch mit chronischen Krankheiten besser leben zu lernen. Volker, kommt es denn irgendwann tatsächlich zu diesem befürchteten Zwischenfall der Leberentgleisung, die das Fass zum Überlaufen bringt?
Kommt es, und diesmal passiert es direkt nach einem Kreta-Urlaub von den beiden. Eigentlich will Christian Kajeda nur zur Routinekontrolle zu seiner Hausärztin Frau Bunnemann. Aber die stellt dann wieder massiv erhöhte Leberwerte fest. Und zwar wieder um das 400-fache des Normalwertes. Also es liegt wieder ungefähr bei 4000.
Volker, jetzt denke ich gerade, offenbar passiert das jedes Mal kurz nachdem die beiden im Urlaub waren. Hat das vielleicht mit der Lösung des Rätsels zu tun?
Also wenn ich drüber nachdenke, es gab mehrere Fälle tatsächlich, wo er vorher im Urlaub war, sogar vor der Hochzeit. Aber von den 7 Episoden, die passiert sind, waren 4 ohne Urlaub vorweg. Also so eine richtige Spur ist es nicht.
Schade.
Auf jeden Fall fährt Christian jetzt wieder ins Krankenhaus in dem Zustand, bekommt da auch wieder Cortison und dann heißt es wieder hoffen, dass die Leber auch diese Attacke verkraftet. Allerdings ist es diesmal anders, als es sonst war. Und zwar hilft Christian Kajeda das Cortison in diesem Fall nicht mehr. Also im Kasseler Klinikum kommt er sofort wieder an den Tropf, wie immer, aber die Leberwerte verschlechtern sich rasant weiter.
Weil das jetzt möglicherweise eine Art Kipppunkt für die Leber ist. Die Regenerationsfähigkeit ist aufgebraucht.
Als Professor Schuppert das mitkriegt, zieht er auch sofort die Notbremse und schickt ihn in das nächstgrößere Klinikum. Und zwar ist das die Medizinische Hochschule von Hannover.
Weil wir zu dem Zeitpunkt auch befürchteten, er kann sozusagen den Leberausfall rutschen. Künstliche Leber, das haben wir nicht in Kassel. Und auch letztlich die Option der höchsten Dringlichkeit, eine Leber zu transplantieren.
Volker, das musst du, glaube ich, kurz erklären. Künstliche Leber, was meint er damit?
Also viele kennen ja wahrscheinlich die Dialyse bei Nierenerkranken. Und sowas Ähnliches ist das auch für die Leber halt. Das ist auch eine Art Leberdialyse. Im Prinzip ist es so, dass das Blut außerhalb des Körpers in einem Apparat gereinigt wird, in dem Fall von den Giftstoffen. Also der Apparat versucht, die Aufgabe der Leber weitestgehend zu ersetzen. Es ist aber eine sehr aufwendige Sache und auch auf keinen Fall für die Dauer möglich. Patienten, die so etwas bekommen, warten meistens auf eine Spenderleber. Und für Christian Kajeda ist das natürlich eine Hiobsbotschaft, denn die Lebertransplantation ist jetzt zum Greifen nah bei ihm.
Sie möchten mich jetzt halt gerne in die MHH nach Hannover verlegen und ich müsste mich halt darauf einstellen, dass ich jetzt einen Spenderleber brauche. Ja, und das war eigentlich erstmal so ein absoluter Schock.
Ja, Christian Kajeda hat mir im Interview damals erzählt, wie das in dem Rettungswagen war, also dass er da vor Angst kaum noch weiter wusste. Offenbar war da zum Glück eine mitfühlende Sanitäterin an Bord. Die hat sich die ganze Zeit mit ihm unterhalten. Er konnte ihr auch seine ganze Geschichte erzählen und das hat ihn ein bisschen ruhiger gemacht und abgelenkt.
Wie schätzen denn die Experten in Hannover dann seinen Fall ein? Wird er dort tatsächlich sofort gelistet, also auf die Warteliste gesetzt für eine Spenderleber? Je nach Dringlichkeit kann das dann ja auch noch ganz schön lange dauern, bis ein passendes Organ gefunden wird.
Also er kommt zuerst mal auf eine besondere Überwachungsstation von der Magen-Darm-Abteilung. Da gehört man mit der Leber auch hin. Und die Spezialisten da wollen erstmal alle Therapieoptionen ausschöpfen, die sie haben, bevor sie ihn listen lassen. An der MHH wird er deswegen auch sofort wieder an einen Cortisontropf gehängt und kriegt diesmal die absolute Höchstdosis, die überhaupt vertretbar ist.
Und?
Es ist fast wie ein Wunder. Also in dieser hohen Konzentration schlägt das Mittel dann auf einmal doch wieder an. Die Leberwerte sinken. Christian Kajeda hat einfach unglaubliches Glück gehabt. Also die Transplantation ist auf jeden Fall damit erstmal vom Tisch.
Das war nur 1-2 Tage Thema. Und dann sind die Werte halt doch wieder besser geworden. Und man ist dann natürlich trotzdem ja irgendwie, was war es diesmal, ja?
Was war es diesmal? Das fragen wir uns jetzt alle.
Deshalb lässt der Professor Heiner Wedemeyer, das ist der Spezialist, der ihn hier betreut, ihn jetzt auch mit allem untersuchen, was die Uniklinik so hergibt. Also das sind natürlich immer wieder Blutabnahmen, weil der Professor will halt wissen, was mit den Leberwerten passiert ist. Er lässt einen Fibroscan durchführen, damit kann er die Dicke und auch die Qualität des Lebergewebes analysieren und im Prinzip auch beurteilen, wie viel sich schon in Bindegewebe umgebaut hat. Ja, und er schickt ihn auch nochmal zur Leberbiopsie.
Mit welchen Ergebnissen?
Je länger der Professor über den Fall nachdenkt und auch je mehr Ergebnisse bei ihm ankommen, desto deutlicher wird für ihn ein Verdächtiger, der eigentlich schon lange abgehakt war. Und zwar geht er davon aus, dass es womöglich doch ein Autoimmunprozess an der Leber ist. Eine sogenannte Autoimmunhepatitis.
Also eine vom Immunsystem ausgelöste Entzündung an der Leber. Aber Professor Schuppert aus Kassel hatte dafür doch keine Hinweise gefunden.
Stimmt, aber inzwischen spricht wohl einiges für den Verdacht. Zumindest deuten die neuen Ergebnisse von Professor Wedemeyer jetzt in die Richtung. Wir können uns ja mal anhören, wie er das zusammenfasst.
Dafür sprach zum einen das Muster dieser Laborwerte. Das ist etwas, was ein Punkt war, was typisch war für eine autoimmune Hepatitis. Das zweite war, dass in den Zeichen in der Leberbiopsie sich schon Hinweise fanden, die zumindest mit einer autoimmunen Leberentzündung zu vereinbaren wären. Das war nicht ganz passend. Und das Dritte, was für uns auch ein Hinweis war, dass prinzipiell erstmal, wenn er erhöhte Leberwerte hatte und er dann Cortison bekommen hat, dass dann die Leberwerte auch wieder abgefallen sind. Das heißt, eine klassische Autoimmunhepatitis spricht auf Cortison an. Und das ist auch ein Diagnosekriterium, um die Diagnose dann zu bestätigen.
Okay, also quasi eine Art Rückwärtsbeweis.
Das Cortison hilft besonders gut bei Autoimmunerkrankungen jeder Art. Und weil es bei Christian Kaye ja auch jedes Mal gut angeschlagen hat, könnte es tatsächlich bei ihm auch eine Autoimmunerkrankung sein, und zwar in seinem Fall von der Leber. Das ist die Idee dabei.
Volker, dann wären wir jetzt aber weg von diesem Gift, das der Pathologe in Kassel, in Häkchen gerochen hat. Mhm. Ist es also doch gar keine toxische, schädliche Substanz?
Also das ist zwar immer noch nicht richtig bewiesen, aber es gibt endlich mal einen neuen Ansatz, der in eine andere Richtung zeigt. Trotzdem ist Christian Kaye nicht ganz sicher, was er davon halten soll, als der Professor ihm von seinem neuen Verdacht erzählt.
Eigentlich freut man sich fast, wenn man weiß, es ist jetzt mal endlich eine Diagnose gefunden worden. Und da hätte man ja jetzt dann auch was machen können, nämlich mit Immunsuppressiva, ja?
Immunsuppressiva, das sind Medikamente, die das Immunsystem drosseln. Dazu zählt Cortison. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von anderen, teilweise auch verträglicheren Alternativen. Cortison kann ja gerade über lange Zeit und in hoher Dosis zu starken Nebenwirkungen führen, zu Gewichtszunahme, zu hohem Blutdruck, zu Osteoporose.
Und heutzutage gibt es zum Glück eine ganze Reihe von Alternativen, also Immunsuppressiva, die einfach viel besser in so einer Dauertherapie gegeben werden können. Und darüber sprechen die Ärzte jetzt mit Christian Kaye und wollen ihn im Endeffekt auf so ein Mittel umstellen. Allerdings haben auch diese Mittel Nebenwirkungen.
Wer solche immunsupprimierenden Medikamente dauerhaft nehmen muss, ist auf jeden Fall sehr viel infektanfälliger als andere Menschen, weil das Immunsystem ja nicht so gut arbeitet. Und langfristig steigt auch das Risiko für Krebserkrankungen, denn das Immunsystem erkennt ja auch entartete Zellen nicht mehr so gut und kann sie dann nicht rechtzeitig zerstören. Wie hat Christian Kaye denn darauf reagiert?
Also nicht besonders überschwänglich, sag ich mal. Er braucht Bedenkzeit. Im Krankenhaus bekommt er erstmal weiterhin das Cortison, und weil sich seine Leberwerte dadurch aber wieder sehr schnell bessern, kann Professor Wedemeyer ihn nach gut 2 Wochen auch wieder entlassen. Mit der Bitte, sich zu Hause nochmal eingehend mit dem Thema Immunsuppressiva zu beschäftigen. Und je mehr Christian Kaye dazu recherchiert, desto skeptischer wird er.
Man ist anfällig für alle Arten von Krankheiten, weil ja das Immunsystem künstlich runtergefahren wird. Und für mich war klar, ich möchte das jetzt nicht einfach so nehmen, sondern erstmal gucken, ob es denn das jetzt tatsächlich ist, ja?
Kann man denn so eine Autoimmunhepatitis, final beweisen? Gibt es da einen speziellen Test oder eine Untersuchung?
Ich sag mal ganz klar nein. Also im Grunde beruht die Diagnose auf einer Reihe von Indizien und dem Ausschluss von anderen möglichen Lebererkrankungen. Und im Fall von Christian Kaye hat der Professor Wedemeyer ja deutliche Hinweise für so eine Autoimmunhepatitis. Und deshalb hat er mit Christian Kaye auch vereinbart, dass der sich 3 Wochen nach der Entlassung in seiner Ambulanz vorstellen soll, um dann auf ein dauerhaftes Immunsuppressivum umgestellt zu werden. Als es dann soweit ist und Christian Kaye in der Ambulanz der MAH auftaucht, lehnt er die Umstellung auf so ein Medikament allerdings rundheraus ab, weil er einfach noch mehr Sicherheit haben möchte, dass er auch tatsächlich so eine Autoimmunerkrankung hat, bevor er so ein starkes Mittel nimmt.
Was hat Professor Wedemeyer dazu gesagt?
Der ist zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vor Ort. Also in der Ambulanz, da kümmert sich ein junger Assistenzarzt um den Christian Kaye, und der heißt Kilian Bock. Und der hat gleich Verständnis für die Bedenken.
Der Patient war sehr zurückhaltend, sodass wir gesagt haben, naja, wir wollen das erstmal aufarbeiten und wollen alle Episoden, die es gab, nochmal einmal uns anschauen, um zu sehen, ist das denn wirklich eher ein Autoimmunhepatitis oder ein autoimmunes Phänomen, was wir hier sehen, oder ist da vielleicht noch was ganz anderes dahinter?
Und der Dr. Bock, der hatte sich dann der Sache so angenommen, der wollte alles von Anfang bis Ende genau wissen. Also der hat sich so richtig da reingesteigert und gekniet und wollte alles genau wissen. Und im Laufe der Jahre hatte ich halt auch einen ganz dicken Leitsordner angesammelt. Und diesen Ordner, den wollte er gerne haben und hat sich dann das alles zu Gemüte geführt.
Der hat sich richtig reingesteigert. Mhm. Das klingt gut. Das sind also die Aufzeichnungen von Christian Carrier, über die wir vorhin gesprochen haben. Dieses Büchlein, diese Liste, die er über die Jahre hinweg angelegt hat, wo er jedes Nasenspray und jede Lutschpastille eingetragen hat.
Kilian Bock schaut sich diese akribische Liste an und hat irgendwie schnell das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Deshalb nimmt er sich tatsächlich alle Aufzeichnungen, die er bekommen kann, nochmal ganz genau vor. Das macht er immer abends nach seinem Dienst und engagiert sich halt auch wirklich sehr, weil er fast sicher ist, dass hier irgendwo ein Puzzleteil steckt, was bisher noch niemandem aufgefallen ist.
Naja, als Arzt ist es ja schon so, dass man irgendwie die Sachen auch rausbekommen will, und wenn es dann einen packt, dann macht man das einfach, denke ich.
Sehr sympathisch. Und findet Kilian Bock das fehlende Teilchen denn in diesem dicken Ordner?
Also das Erste, was ihn nachdenklich macht, ist, dass bei all diesen Leberattacken, die Christian Carrier hatte, immer ein anderer Auslöser für die Episoden verantwortlich gewesen sein soll. Das irritiert ihn einfach.
Man hat immer verschiedenste Sachen dafür ursächlich gemacht, was man jetzt sozusagen als Hepatitis-Auslöser gesehen hat, zum Beispiel Antibiotika, zum Beispiel Mariendistelkapseln oder Impfungen und so weiter. Das war erstmal schon so ein bisschen auffällig.
Ihn irritiert also, dass die Leber auf so absolut unterschiedliche Substanzen gleich heftig reagiert haben soll.
Das kann er sich einfach nicht vorstellen. Deshalb sucht er akribisch weiter und nach ein paar Nachtschichten wird er dann auch tatsächlich fündig.
Jetzt wird's spannend. Gibt's denn doch noch den einen gemeinsamen Nenner? Irgendeine Substanz oder ein Gift, was hinter allem steckt?
Es ist so, dass diese selbstgeschriebenen Listen zeigen, dass Christian Carrier vor den Attacken offenbar immer wieder ein und dasselbe Medikament geschluckt hat. Das ist ein weit verbreitetes Schmerzmittel und das ist bisher einfach niemandem aufgefallen, wahrscheinlich weil er immer nur mal eine Tablette geschluckt hat. Naja, und wahrscheinlich auch, weil noch niemand sich die Zeit genommen hat für diese mühsamen, zeitaufwendigen Quervergleiche.
Was genau ist das für ein Schmerzmittel?
Warte, das löst sich jetzt gleich auf. Also kurz nach seiner Entdeckung ruft Kilian Bock bei Christian Carrier an und erzählt ihm von seinem Verdacht. Und dem fällt es augenblicklich wie Schuppen von den Augen, als er hört, was da los ist.
Fangen wir bei 2014 an. Ich hatte halt 3 Wochen vor diesem ersten Zwischenfall zwar die Hepatitis B-Impfung, aber 4 Wochen davor hatte ich eine OP. Da war ich 3 Tage auch stationär im Krankenhaus. Und während und nach der OP habe ich zur Schmerzbehandlung Metamizol bekommen. Hm.
Und auch bei der Nasennebenhöhlenentzündung, wir erinnern uns, hat er damals nicht nur ein Antibiotikum eingenommen, sondern zusätzlich noch was gegen seine Kopfschmerzen, Metamizol. Dasselbe Spiel bei seiner Hochzeit. Also er war im Stress, er bekam Kopfschmerzen und dagegen hat er was geschluckt, Metamizol. Das Schmerzmittel zieht sich durch die ganze Krankengeschichte wie ein roter Faden.
Irgendwie unglaublich, dass das bis dahin niemandem aufgefallen ist. Für alle, die diesen Namen Metamizol nicht kennen, das ist der Wirkstoffname, aber der bekanntere Handelsname dieses Schmerzmittels ist Novalgin. Wie kann das mit Christians schweren Leberentgleisungen zusammenhängen?
Also Kilian Bocks Verdacht ist, dass Christian Carriers Leberattacken eine extrem seltene Nebenwirkung von diesem Medikament sein könnten. Dafür spricht, dass es bei allen Attacken einen nachweisbaren zeitlichen Zusammenhang gibt. Allerdings ist es trotzdem immer noch nicht bewiesen.
Und jetzt?
Jetzt könnte man sagen, Christian Carrier lässt einfach das Novalgin weg und dann schaut man, was passiert. Also man guckt einfach, ob er nochmal so eine Leberentgleisung bekommt oder nicht. Aber das wäre ja immer noch nur ein indirekter Beweis. Mhm. Die Ärzte in der MHH wollen es noch genauer wissen und gehen jetzt noch einmal voll ins Risiko. Und zwar bespricht sich Kilian Bock mit seinem Professor, Professor Wedemeyer. Und den beiden ist schnell klar, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, um das Ganze wirklich sauber zu beweisen, auch wenn die durchaus riskant ist.
Wir glauben, dass es Metamizol sein könnte, aber wir können es in dem Fall tatsächlich nur sagen, wenn man es einmal ausprobiert.
Und mit wenn man es einmal ausprobiert, meint er einen Expositionsversuch. Mhm. Also, Christian Carrier soll das Mittel nochmal nehmen. Aber ist das nicht extrem gefährlich? Also schließlich hat dieses Schmerzmittel Christian Carrier möglicherweise bis kurz vor die Lebertransplantation gebracht.
Stimmt. Und damit haben sich die Ärzte auch nicht leicht getan, bis sie Christian Carrier den Vorschlag dann schließlich unterbreitet haben.
Und wir haben das sehr intensiv diskutiert. Bei uns innerhalb von der Klinik, wo auch einige Ärzte waren, bist du verrückt. Ich war aber letztlich überzeugt, dass wir das Richtige tun.
Der Gedanke von Professor Wedemeyer, also der Test findet ja unter minutiöser Beobachtung statt. Seine Ärzte sind die ganze Zeit da, die begleiten das eng. Und bei der kleinsten Auffälligkeit können sie mit Cortison gegensteuern. Haben sie ja jetzt nochmal gesehen, dass es immer noch hilft bei Christian Carrier. Auf der anderen Seite steht, dass er nach diesem Versuch einfach die absolute Sicherheit hat, dass Novalgien tatsächlich bei ihm der Auslöser für diese Leberentgleisung ist.
Und diese fehlende Sicherheit, was dahinter steckt, die hat Christian ja jahrelang extrem belastet.
Ich habe Christian Carrier und Lars Ring natürlich auch danach gefragt. Und mein Eindruck war, auch die beiden wollten einfach endlich Klarheit haben.
Lars und ich, wir waren uns im Grunde genommen absolut einig, wir machen das.
Aber wir hatten Angst. Wir hatten Angst, dass es vielleicht gar nicht überlebt.
Boah, Volker, heftig, finde ich. Also ich wüsste gar nicht, wie ich mich in der Situation entschieden hätte. Dann erzähl uns doch mal, wie lief dieser Test genau ab?
Es ist Freitagnachmittag, 16.22 Uhr, um genau zu sein, als Christian Carrier unter Aufsicht seiner beiden Ärzte so eine Metamizol-Tablette schluckt. Er liegt da in einem Bett auf der Station von Professor Wedemeyer und ist an alle möglichen Überwachungsapparate angeschlossen. Ja, und dann heißt es warten. Kilian Bock hat mir das damals so geschildert.
Was passiert jetzt und wie geht's dem Patienten? Und hoffentlich geht da auch nichts schief.
Ja, hoffentlich geht da jetzt nichts schief. Was passiert?
Ich glaube, das lassen wir uns von Christian Carrier in dem Fall erzählen.
Bis 20 Uhr war alles gut. Und um 20 Uhr merkte ich dann tierische Kopfschmerzen. Wenn ich zur Toilette musste, musste ich sogar klingeln, dass mir die Schwester auf Toilette half, weil ich so wackelig war.
Klar, entscheidend ist jetzt nicht, wie er sich fühlt. Das ist vielleicht ein Hinweis, aber entscheidend sind natürlich die Leberwerte. Über Nacht bleibt Christian da noch weiter in Beobachtung und am nächsten Morgen nehmen Kilian Bock und Heiner Wedemeyer ihm Blut ab. Das schicken sie ins Labor und lassen darin die Leberwerte kontrollieren. Und kurz darauf kommt das Ergebnis und es gibt keinen Zweifel mehr.
Und dann haben wir Leberwerte gesehen im 400-500er Bereich, die eindeutig bewiesen haben, dass nach der Exposition mit Novalgien sich eine akute Reaktion in der Leber gezeigt hat.
Und damit ist bewiesen, dass Novalgien ist tatsächlich verantwortlich. Damit steht die Diagnose.
Christian Carriers wiederholte Leberentzündung sind eine Nebenwirkung von dem weit verbreiteten Schmerzmittel Metamizol.
Das Schmerzmittel Metamizol kann in seltenen Fällen das Immunsystem fehlaktivieren und es dazu bringen, die eigenen Leberzellen anzugreifen. Folge sind heftige, zerstörerische Entzündungen in der Leber. Eine Metamizol-induzierte, immunmediierte Hepatitis. Passiert dies über Jahre hinweg immer wieder, kann es zu einem dauerhaften Leberschaden, einer lebensgefährlichen Leberzirrhose führen.
Volker, das bedeutet doch jetzt aber, sowohl der Pathologe mit seinem, ich sag mal, Giftverdacht, als auch Heiner Wedemeyer mit der Vermutung einer Autoimmunhepatitis hatten irgendwie recht.
Ja, ich finde das auch total faszinierend. Also das Metamizol wird erst dadurch gefährlich, dass es bei manchen Menschen das eigene Immunsystem scharf schaltet und es, naja, quasi salopp gesprochen dann auf die Leberzellen hetzt. Das erklärt übrigens auch gut, warum das Cortison bei Christian Carrier immer so gut geholfen hat. Denn bei einer normalen Vergiftung hätte das Mittel wahrscheinlich weniger Wirkung gehabt.
Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, was das für euch bedeutet. Für eure Zahnschmerzen zum Beispiel und die Metamizol-Tablette, die euch der Zahnarzt mitgegeben hat. Nehmen oder nicht nehmen? Volker, sollten wir jetzt möglichst alle auf Metamizol, also Novalgien, verzichten? Müssen wir alle befürchten, dass es uns ähnlich ergehen könnte wie Christian Carrier?
Auch das habe ich die Ärzte in den Interviews gefragt und diesmal hat Heiner Wedemeyer das perfekt beantwortet.
Das Novalgien ist ein Medikament, was wirklich millionenfach jeden Monat in Deutschland eingesetzt wird. Es ist ein sehr potentes Schmerzmittel, was auch fiebersenkende Eigenschaften hat und was täglich in diesem Moment in Deutschland vielen Menschen hilft. Das muss man ganz klar sagen.
Und diese Nebenwirkung, also dass die Einnahme des Medikaments zu so Leberentgleisungen führt, das ist nun wirklich extrem selten. Selbst so ein ausgemachter Spezialist wie Heiner Wedemeyer hat in seinem ganzen Berufsleben vorher noch nie so einen Fall erlebt. Und naja, das, obwohl das Mittel, wie er ja selber sagt, jeden Monat millionenfach in Deutschland eingesetzt wird.
Also, was bedeutet das jetzt für euch? Nicht gleich zum Medizinschrank hingehen und das Metamizol wegwerfen. Wer keine Probleme mit der Leber hat, verträgt das Medikament in aller Regel gut. Es ist übrigens sowieso keine gute Idee, eigenmächtig auf, sag ich mal, höhere Dosen von anderen Schmerzmitteln auszuweichen. Denn auch die, also auch sowas wie Ibuprofen, Paracetamol oder Aspirin, können gefährliche Nebenwirkungen haben. Aber jetzt zurück zu Christian Carrier. Wie war das denn für ihn, als dann endlich feststand, nach all diesen Jahren, was seiner Leber so zugesetzt hat?
Also in der Nacht, nachdem er die Tablette geschluckt hatte, hat er natürlich wahnsinnige Angst gehabt. Also es war ja nicht klar, wie seine Leber jetzt reagieren wird. Aber am nächsten Morgen überwog dann die Erleichterung.
Weil ich wusste, dass der Spuk jetzt ein Ende hat. Ne? Also ich wusste jetzt, wenn ich halt kein Metamizol mehr nehme, dann werde ich wahrscheinlich nichts mehr haben.
Und Volker, um das hier jetzt auch nochmal komplett abzuschließen, konnten die Ärzte denn diese erhöhten Leberwerte auch dieses Mal wieder einfangen, bevor weiteres Gewebe zugrunde gegangen ist?
Die Leberwerte hatten ja gerade erst begonnen, sich zu verschlechtern. Also die lagen am Morgen nach der Metamizol-Einnahme so ungefähr bei 400 und nicht bei 4000, wie das bei den schlimmen Episoden bei ihm war. Also die Ärzte haben Christian Carrier dann sofort wieder Cortison gegeben und damit haben sie es auch geschafft, seinen Zustand schnell wieder zu stabilisieren.
Was für eine Geschichte. Volker, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Was ich jetzt aus diesem Fall mitnehme: Gift ist nicht gleich Gift. Ein guter ärztlicher Detektiv muss unbedingt auch mal querlesen. Und manchmal muss man auch in der Medizin etwas wagen, ein Risiko eingehen, wenn man gewinnen will.
Ja, unbedingt.
Wie geht's denn Christian Carrier seit der Diagnose?
Ich habe ihn wie alle unsere Protagonisten vor der Podcast-Aufzeichnung heute nochmal angemeldet, um zu hören, wie es ihm geht und ob er nochmal einen Rückfall hatte vor allen Dingen. Und das ist seine Antwort. Eigentlich geht es mir gut. Seit dem Expositionsversuch im Jahr 2021 hatte ich keinen Zwischenfall mehr mit solchen hohen Leberwerten. Ich habe ja auch kein Novalgin-Metamizol mehr genommen. Ich gehe circa alle 8 Wochen zur Kontrolle der Leberwerte zu meiner Hausärztin und 2-mal im Jahr zur Kontrolluntersuchung in die MH zu Professor Wedemeyer. Sind die Werte dann leicht erhöht, beunruhigt mich das natürlich immer noch ein bisschen, weil ich in den letzten Jahren doch ziemlich viel durchgemacht habe und die Angst bei mir leider immer noch eine große Rolle spielt. Professor Wedemeyer ist aber entspannt. Er sagt, dass nach dem, was meine Leber alles durchstehen musste, für ihn alles so in Ordnung ist.
Das ist doch sehr schön. Dann wünsche ich Christian Carrier, dass sich die Angst langsam, aber sicher verabschiedet. Und dir sage ich, Volker, vielen Dank, dass du diesen ungewöhnlichen Fall mitgebracht hast. Auf jeden Fall einer, der in Erinnerung bleibt.
Stimmt, ich habe auch schon gedacht, ob wir die Geschichte nicht in unserem nächsten Abenteuer-Diagnosebuch bringen sollten. Ein Buch gibt es bereits schon mit 12 spannenden Medizinkrimis. Vielleicht gibt es ja noch ein nächstes.
Und wenn ihr noch mehr Futter braucht, wenn ihr es nicht schon getan habt, hört doch gerne in unsere ersten 7 Staffeln in der ARD-Audiothek rein und abonniert uns am besten gleich. Und als Kirsche auf der Torte habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Aus dem Genre Podcast-Snacks. 15 super investierte Minuten morgens im Bad oder auf dem Weg zur Arbeit. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist neu. 2 Hosts schauen mit euch darin auf das, was wirklich wichtig ist am Tag und sagen euch zum Beispiel, wenn es wieder einen Blitzermarathon oder einen Streik gibt. Gibt es größere Konflikte in der Welt? Fragt 15 Minuten, was bedeutet das für unsere Sicherheit in Deutschland? Und bei neuen Gesetzen dröselt der Podcast auf, was das für unseren Alltag heißt. 15 Minuten, Infos für den Tag. Hört doch gerne mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Den Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Und von uns hört ihr wieder in 2 Wochen. Bis dahin findet ihr alle Links und alle wichtigen Infos rund um Abenteuerdiagnose in den Shownotes. Wir sagen für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
ARD.